Listen.
Warum ich aber trotzdem glaube, dass wir über den Mesozyklus den Reiz mit verschiedenen Faktoren erhöhen müssen, ist halt das Thema der Adaptionswiderstände. Ja? Also man muss sich halt immer wieder vor Augen rufen, dass wir einen Reiz setzen, wir uns davon erholen und dann adaptieren. Ja? Und mit der Zeit ist es halt so, dass je nachdem, wenn diese Reize kommen, wir immer mehr uns sozusagen Adaptionswiderstände sich aufbauen. Also das heißt, wir kriegen weniger an Adaption raus für das, was wir reinstecken. Dadurch, dass dieser Adaptionswiderstand kommt, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, den wir in allen körperlichen Prozessen haben. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir ja ohne Ende ja, wachsen. Ja, das wäre
ja,
schön,
ein abnehmender Grenznutzen.
Genau, das ist das richtige Wort dafür. Wenn das so wäre, wäre das wunderbar. Das wäre quasi der Himmel auf Erden. Aber dann würde Bodybuilding halt auch keinen Spaß mehr machen. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte und die Netto-Hypertrophie-Serie geht in die 9. Episode. Diese Woche weiß ich's, ja. Nils ist natürlich auch am Start. Nils, wie geht's dir?
Mir geht's super. Und wie geht's dir?
Gut, doch, ja. Ich muss kurz überlegen,
so, ist ja
was könnte vorgefallen sein, dass es mir nicht gut geht. Ja, ist ja jetzt ein kurzer Abstand, dass wir die nächste Episode aufnehmen. Deswegen, in einer Woche kann es einem nicht so viel schlechter gehen oder besser gehen, glaube ich.
Gestern Abend hatte ich einen Notfall. Ich hatte keine Milka-Schokolade mehr, womit ich ja meine Kalorien auffülle. Deswegen habe ich mir einen Ben & Jerry's geholt. Das war
also
sehr lecker.
So ein Vollfett Ben & Jerry's?
Ja, sicher.
Welches denn?
Moment. Salted Caramel und dieses Top-Ding. Ich weiß nicht, wie die Sorte heißt. Du hast oben diese Schokolade, die drüber gezogen ist. Mhm. Noch so ein paar Schokostückchen drüber und dann ist das Salted Caramel mit Vanille. Okay. Aber da war irgendwie nicht so viel salziges Karamell drin.
Oh, das ist ja mal eine Riesenenttäuschung, ne?
Ich habe mir ja nicht das Kalorienarme geholt. Erstens, weil ja Masse macht es und weil das ja so schnell schmilzt. Und gestern war es noch so warm und ich esse das Eis auch nicht in Lichtgeschwindigkeit. Deswegen habe ich mich dann für die Vollfett-Variante entschieden.
Schmeckt ja auch besser. Definitiv viel, viel besser. Aber was ich halt meine, es gibt natürlich extreme Schwankungen in dem, wie viel von diesem Karamellstrudel im jeweiligen Becher halt drin ist. Ne? Manchmal hat man richtig Glück und das ist alles voll und so wie du es jetzt hattest, dann ist halt so gar nichts drin. So, ne? Und das ist eigentlich so ein Grund, wo ich eigentlich schon mal überlegt habe, ich gehe jetzt zurück und bringe es halt zurück und sage, ich habe halt nicht die Experience gehabt, die ich von dem Produkt erwartet habe. Das wird auch der Marktleiter im Rewe verstehen, denke ich mal, oder? Also,
ja.
Sollte klar sein.
Ich glaube, du bist auch nicht der Einzige, der das macht.
Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hatten wir letztes Mal auch über Eis geredet. Wahrscheinlich haben wir jedes Mal irgendwie ein bisschen über Eis geredet. Hatte jemand in den YouTube-Kommentaren auch noch einen Tipp gegeben?
Habe ich gelesen.
Für die Leute, ja, die das Eis nicht geschmolzen mögen, dass man sich ja sogar einen Becher vorher noch mit in die Tiefkühltruhe legt, um es da dann reinzutun, damit es nicht so schnell auftaut.
Das ist voll der Gamechanger.
Da muss man erstmal drauf kommen. Also, ich bin ja
das
auch.
Das ist genau so.
Ja.
Das ist genau so, als wenn du abends Casein mit Fett isst. Das ist halt, das sprengt halt die Regeln.
Das ist, was hattest du geschrieben? Stimmt, jetzt erinnere ich mich dran. Ich hatte es gesehen, aber hab's dann nicht mehr, konnte nicht mehr darauf antworten.
Ernährungsexperten hassen diesen Trick. Ja.
Was wir hier schon für Pionierarbeit geleistet haben in dem Podcast, und unfassbar. In Themenbereichen, ja, die völlig irrelevant sind. Obwohl, das ist relevant, ne? Aber das Eis vielleicht jetzt nicht wirklich. Also
Schon. 600 Kalorien können ja schon irgendwie dafür sagen, ob du jetzt den 200 ADL machst oder nicht.
Das kann sein. Und ja, da ist Ben & Jerry's halt auch aus meiner Sicht so von der Effektgröße, die das haben kann, wirklich ein Mittel der Wahl, ne? Würde ich sagen.
Und der Grenznutzen wird ja immer größer. Bei vielen Sachen ist der Grenznutzen wird ja immer geringer. auch beim Volumen zum Beispiel, aber bei Ben & Jerry's nicht. Da wird der Grenznutzen immer größer, weil je mehr Ben & Jerry's du isst, desto mehr steigert deine Performance. Das wissen auch viele nicht. Und das werde ich jetzt auch nicht nochmal sagen, weil das auch so ein Geheimnis ist.
Nur Eis macht Fleisch. Wir haben es wieder gesagt. Wir haben es wieder gesagt. Ne? Aber danach muss man dann natürlich noch einen Casein-Shake trinken. Oder so ein
mit Fett.
Mit Fett. Casein mit Fett sogar. Das
stimmt, ja, natürlich.
Das war ja der Supertrick. Dann ist ja alles aus. Da bist du anabol bis nächste Woche.
Ja.
Wahnsinn. Okay, wir sollten mal jetzt ein bisschen in die Spur kommen, bevor die Leute gleich abschalten. So, was reden die Jungs da wieder? Meine Güte. Aber um nur kurz nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, ob es mir gut geht, so kann ich ja mal kurz reinstarten, was sich eigentlich geändert hat im Vergleich zu letzter Woche auf meiner Seite. Die Diät hat begonnen. Der verlängerte Cut, ja, der jetzt ja kein Mini-Cut mehr ist, hat begonnen und ich esse jetzt nur noch 2200 bis 2300 Kalorien am Tag. Und ich musste feststellen, und da war ich ganz stolz auf mich, weil das so in meiner Vergangenheit eigentlich ein Unding gewesen wäre, wenn man auf dem iPhone längere Zeit Apps nicht nutzt, dann schmeißt er die runter. Dann muss man sie wieder runterladen. Ja. Und MyFitnessPal, ja, der war schon gar nicht mehr installiert. Also ich habe so lange nicht mehr getrackt, dass er sogar die App die installiert hat. Und da war ich halt ganz verwundert halt, ne? So, okay. Habe ich nicht mehr gebraucht. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also ich habe halt die letzten 3 Monate, 4 Monate auch immer nur im Kopf getrackt, weil ich aber auch, wie gesagt, ja auch immer oftmals das Gleiche esse. Aber dass das schon so lange her ist, dass die App schon weg ist, Wahnsinn, denn ich war mal vor Jahren, war ich mal ganz stolz auf meine, was waren das, 570 Tage MyFitnessPal-Streak. Ne, du kannst ja bei MyFitnessPal, kriegst du ja immer sozusagen angezeigt, jeden Tag, du hast jetzt schon 70 Tage hintereinander dein Essen getrackt, mach 71 draus, damit die Serie nicht bricht. So, und ich hatte halt irgendwie 570 Tage in Folge die Serie nicht gebrochen, irgendwann mal vor 3 Jahren oder so. Und mittlerweile habe ich die App nicht mal mehr installiert. Das mal so als kleiner Nebenbei-Information. Und ansonsten sind jetzt 2 Tage Diät in the books. Ja, man kann da noch nicht viel zu sagen, außer dass ich tatsächlich Spaß dran habe, weniger zu essen. Weil ich wirklich, ich lasse einfach quasi eine große Mahlzeit weg und komme dann so auf meine 2,2 bis 2,3. Und ansonsten ändert sich da halt nicht viel. Und für die Leute, die halt immer gerne wissen, wie das Ganze geplant ist, strategisch geplant, es ist halt ein Mesozyklus, wollen wir halt so pro Woche 1% des Körpergewichts verlieren und dann noch ein Mesozyklus so mit wahrscheinlich 0,75% und dann sollten wir einen guten Cleanup hinbekommen haben und so wie ich mich kenne, wird das auch genauso hinkommen, dass die Kalorien wahrscheinlich konstant bleiben, weil wenn ich dann natürlich Gewicht verloren habe, wiege ich weniger und dann muss man die Kalorien nicht mehr anpassen und du hast trotzdem eine geringere Rate of Loss. Kommt wahrscheinlich ganz gut hin, also ich kann mich mit dem jetzt eingrooven und dann einfach 2 Mesozyklen durchtrainieren, fertig, Ende. Weiter, wieder in den Aufbau. Aber da bleibt dann halt auch nicht mehr viel Zeit übrig fürs nächste Jahr. Aber das hatten wir bei dir ja auch das Thema. Das ist jetzt so der Plan für die nächsten 2,5 Monate.
Apropos Kalorienzähl-App, ich habe Fat Secret und letztens habe ich auch eine Benachrichtigung gekriegt, dass nur 500 Kalorien am Abend reichen würden, weil man ja beim Schlaf nicht so viel Energie braucht. Das hat auch wieder mein Leben verändert, dass ich abends nur 500 Kalorien essen muss. Das ist der Wahnsinn. Da esse ich abends immer 1000 zu viel.
Da kannst du mal sehen, was diese Apps noch an Mehrwert bieten können, ne, den man gar nicht braucht unter Umständen.
Ja.
Das ist genauso wie in dem Studio, wo ich zum Personal Training bin, wo ich jetzt mal wieder war, um mir das halt auch mal wieder alles anzuschauen. Wo es jetzt auf den Cross-Trainern, die haben so digitale Bildschirme, wo es jetzt das immunstärkende Cardio-Training gibt. Neues Cardio-Profil. Immunstärkung.
Okay.
Und dann dachte ich so, Leute, ist das euer fucking Ernst? Ey, dass das erlaubt ist überhaupt. Wahrscheinlich ist das nicht mehr erlaubt, aber dass du das halt machen kannst. Eigentlich wollte ich es dann mal ausprobieren, um was Gutes für meine Gesundheit zu tun, aber dann habe ich gedacht, nee. Selbst mich draufzustellen und den Button zu drücken, ist mir dann schon zu viel.
Das wäre Energieverschwendung.
Ja, das wäre tatsächlich.
Da würdest du zu viel Kalorien verbrennen.
Ja, wirklich. Ja, und ansonsten war ich jetzt auch zweimal wieder im Gym. Ja, mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Vielleicht nur interessant so für die Hamburger, für die Leute, die bei FedEx trainieren, aber halt vielleicht auch für alle anderen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Es gibt ja mehrere FedEx in Hamburg und das Studio, wo ich sonst trainiere. Ich bin ja eigentlich jetzt im Fit One. Die hatten, glaube ich, noch gar nicht wieder auf, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen war ich im FedEx. Und mein altes Home-Gym in Hamburg am Airport, das ist halt auf drei Stockwerken und oben sind halt die zwei Stockwerke, wo halt Langhantel, Kurzhantel und Hammerslunch-Maschinen sind und das ist halt relativ eng dort, ja, weil es halt nicht so viel Platz in der Ausdehnung hat. Und dann waren wir Samstag da und da steht die Luft halt immer, weil das halt oben ist im Gebäude und die Sonne darauf knallt und es war halt sonnig. Und ich hatte halt schon die Befürchtung, was halt auch früher schon immer der Fall war, dass dort keine Fenster offen sind. Ja. Und es war natürlich wieder so und es war so voll und wirklich auch so, die Luft stand. Die Leute haben ja sowieso nichts drauf gegeben auf Corona und ist ja jetzt alles vorbei und so und haben auch zusammen trainiert und so weiter, dass selbst ich nach einer halben Stunde so genervt war, weil auch niemand sauber gemacht hat. Also nicht niemand wäre jetzt übertrieben, aber viele halt ihre Geräte auch nicht gereinigt haben, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, ich gehe jetzt so, weil die Luft steht hier. Ich bin echt kein Corona-empfindlicher Mensch, ne? Aber dass du dich da ansteckst, wenn es einer hat, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unfassbar hoch. Also wirklich so eigentlich gefühlt war es bei 90% so. Und dann bin ich halt runtergegangen, habe gefragt, Leute, ihr müsst da oben mal die Fenster aufmachen. Und dann war halt die Antwort, ja, kann ich nicht so. Das kann nur der Chef und der ist natürlich nicht da. Und dann habe ich halt so gesagt, okay, ja, macht mal weiter. Und ich bin halt gegangen. So. War zwar noch im Deload, passte halt, hatte auch war jetzt nicht schlimm. Aber das war halt so die erste Erfahrung im Gym. Ich hatte mega Bock und bin halt mega demotiviert und angepisst wieder rausgegangen. Also ganz, ganz strange. Ja, und einen Tag später war ich halt in einem anderen FitX, was halt immer recht leer ist und was auch viel weitläufiger ist. Und da habe ich dann super Training gehabt. Weil es aber auch wieder das erste Training war, was den Meso wieder neu gestartet hat. Kann auch daran gelegen haben, dass ich einfach wieder jetzt ein Ziel hatte. Aber das war so meine erste Erfahrung mit dem Gym nach Corona. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass das nur in 20% der Gyms in Deutschland genauso abläuft gerade und die Luft da steht und keine Fenster auf sind und so, dann müssen die Zahlen eigentlich wieder steigen. Das ist schon nicht gut. Finde ich nicht so geil. Ja. Das soweit zu meiner Woche im Training und ja, gibt es sonst noch was zu berichten? Nee. Auf deiner Seite noch was, außer dass du kein Milka Luflé mehr hattest?
Ach so. ja, die war sogar im Angebot, ne? Habe ich dir geschickt.
Ja, 66 Cent oder wie viel?
Ja, so in dem Dreh.
Hast du alle mitgenommen?
Nein. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Tafeln gekauft.
Okay.
Aber vielleicht werden die ja auch in Zukunft gar nicht mehr notwendig sein, weil ich jetzt weniger Schritte laufe, weil ich ja zum Gym fahre, statt meine Beine zu benutzen. Und da wird auch mein Kalorienverbrauch etwas sinken. Deswegen mal schauen, ob ich die Kalorien in Zukunft etwas senken werde. Und ja, was bei mir Neues gibt, ich hatte ja jetzt ein paar Einheiten in einem neuen Gym. Eigentlich hatte ich alle Einheiten und konnte auch mal so die Geräte alle durchprobieren. Die Seithebemaschine, die ich letztes Mal etwas angepriesen habe, die hat sich doch nicht als so toll herausgestellt. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, 3, 4 Wiederholungen gemacht und ich weiß nicht, ob du das kennst. Man merkt dann direkt, ob die Maschine gut ist oder schlecht ist. Es gibt so Maschinen, die sind so scheiße, da kannst du dich auch 1000 Mal reinsetzen und es ändert sich halt nicht. Und da hatte ich direkt das Gefühl, dass es eben so ist. Aber das ist kein Problem, weil ich da auch seitdem mit einer Kurzhantel machen kann oder am Seilzug. Also alles cool. Ja, jetzt wird sich, das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, ein bisschen was am Programming ändern. Mit den Quads angefangen, da hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Ich habe keine klassische Hakenschmidt, sondern eher so eine Hybridmaschine, wie sie auch in FitXen ist, glaube ich, was du gesagt hast. Fand die ganz gut, die wird drin bleiben. Dann Smith Machines Quads, bin ich extrem begeistert von, weil ich ja jetzt 2 Jahre keine Multipresse hatte. Ja, aber ich hatte das Gefühl, meine Quads, die reißen auseinander. Also ich freue mich jedes Mal jetzt auf eine Session, wo die Übung drin ist. Dann hat sich auch einiges jetzt, was die Brust angeht, geändert, weil ich auch ein sehr starkes Defizit in der oberen Brust habe, also ein sehr, sehr starkes Defizit. Wenn man seine Hand auf meine Brust legt, merkt man, wie oben einfach kein Fleisch ist. Und das war halt die Konsequenz der letzten 2 Jahre, weil ich in dem alten Gym eigentlich nur in kleinen Varianten mit einer Kurzhantel machen konnte und da nie so richtig warm mit geworden bin. Ich habe immer wieder Anläufe gestartet, weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass eine Übung, die vielleicht am Anfang nicht so gut ist, dass du dich da reinarbeiten kannst. Und hinterher ist sie halt einfach gut. Und das hatte ich auch beim Beinbeuger im Liegen. Aber da hat das irgendwie nicht so geklappt. Und deswegen habe ich mich halt auf die Übungen konzentriert, wo ich sehr gut drin bin. Und das war immer das Bankdrücken. Deswegen habe ich da halt ein Defizit. Weswegen jetzt der Fokus ganz klar auf die obere Brust gelegt wird. Und da habe ich jetzt eine High Incline an der Smith Machine. Die fühlt sich auch extrem geil an. Und dann hatte ich ausprobiert, die haben eine Schrägbank. Die hat sich auch gut angefühlt, aber nicht so gut. Und als ich da drin saß, und das Gym ist schon etwas größer, habe ich aus dem Augenwinkel eine andere Schrägbank gesehen. Die war von Gym 80. Das ist, glaube ich, auch eher eine Schulterdrückmaschine, aber wenn man sich ein bisschen weiter nach vorne setzt und ein bisschen mehr Hohlkreuz hat, hat man eine High Incline und die ist unfassbar geil. Ich glaube, die kennen auch viele, die geht oben zusammen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die genau heißt. Auf jeden Fall fühlt sie sich sehr geil an. Das Doofe ist, die ist nicht plate-loaded, aber ich glaube trotzdem, dass ich da jetzt lange dran trainieren kann. Das heißt, die beiden Übungen sind es aktuell. Ich hatte dann, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, überlegt, noch ein bisschen in Anführungszeichen Back-Off-Volumen über eine Chest-Press reinzuholen, weil ich einfach in einem ermüdeten Zustand nicht benchen kann, beziehungsweise nicht produktiv. Hab die ausprobiert, die ist scheiße, deswegen bleibt sie nicht drin. Aber das ist kein Problem. Also dann wird halt das Volumen, was da reingekommen wäre, einfach auf die High-Incline-Varianten gepackt. Und was ich jetzt auch noch geändert habe, ich hatte immer eine Trizeps-dominante Push-Übung und das war immer das enge Bankdrücken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ich sehr davon profitiere, wenn ich hochfrequent benche und dazu zählt ja dann auch enges Bankdrücken, aber dass ich auch, dass mein Bankdrücken auch darunter leidet, wenn ich zum Beispiel nur einmal die Woche Bankdrücken mache. Deswegen habe ich die Close Grip Bench rausgepackt und habe die durch eine High-Incline-Close-Grip-Bench an der Smith-Machine ersetzt, weil ich ja eh schon an der Smith-Machine bin und denke, dass ich da auch gewisse Synergieeffekte habe, dass ich da schneller Progression erzielen kann, auch neuronal schneller adaptiere. Habe die auch ausprobiert, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber ich muss noch ein bisschen mit der Position der Stange im Verhältnis zu meinem Oberkörper ich muss das noch ein bisschen ausprobieren, weil ich ganz leichte Schmerzen im Ellenbogen bekommen habe. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Übung halt noch nie gemacht habe. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr geil angefühlt. Dann auf das Rückentraining bezogen, habe ich auch eine Maschine jetzt im Gym, die ich mir immer gewünscht habe, nämlich eine Chest-Supported T-Bar Row. Ich bin absolut begeistert von der Maschine. Das ist der absolut der Wahnsinn, das Ding, wirklich. Ich könnte das Ding heiraten, ohne Witz. Die ist auch schon extrem alt, die Maschine. Da steht noch West Germany drauf.
West Germany, Alter.
Ja,
wie geil ist das?
Mega geil. Ich hatte im alten Gym, hatte ich auch eine T-Bar Row mit einem weiten Griff. Da musste ich mir sogar den weiten Griff kaufen, weil die den nicht hatten. Und habe da aber immer sehr konservativ bin ich mit dem Volumen umgegangen, weil ich auch da Axiallast habe, wenn die halt nicht chest-supported ist. Und deswegen waren das, maximal zwei Sätze in der Woche. Es war nicht so viel. Und jetzt hatte ich die ausprobiert und habe auch an dem gleichen Tag eine RDL gehabt und habe gemerkt, dass mich die Übung gar nicht so ermüdet, weil ich kaum Axiallast habe und ich fühle den unteren Rücken gar nicht in der Übung. Und das ist richtig geil, weswegen ich die jetzt zweimal die Woche im Plan habe. Und alleine durch dieses Polster und das haptische Feedback bekomme ich ein viel besseres Gefühl in den Rücken als mit der T-Bar Row davor. Also extrem geil, mega. Ich könnte darüber 10 Stunden reden.
Ja, finde ich gut, weil, oder was du gerade sagst, das ist haptische Feedback. Das habe ich bei ganz vielen Übungen und auch bei Klienten. Zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat, bei den RDLs eine gute Vorspannung aufzubauen oder sich den Stretch zu holen. Und wenn du den dann mal Hyper-Extensions machen lässt, mit dem Cue drückt deine Oberschenkel vorne ins Polster, während du dich in die Hüftstreckung begibst, dann genau dadurch, dass du Feedback kriegst, einfach sensorisch, neuronal, verschaltet sich das einfach besser. Also da kriegt man einfach dieses Feedback und ich drücke mich rein, drücke mich noch mehr rein vorne und kriege dann hinten einfach mehr Spannung. Ist so eine Sache, die finde ich auch oftmals unterschätzt. Für viele kann man einfach seine Bewegungskompetenz nochmal erhöhen, einfach dieses Feedback-Muster verbessern. Finde ich eine gute Sache.
Ja, ich denke auch, dass gerade ich jetzt davon profitiere, weil ich im alten Gym das gar nicht hatte. Wieder ein kleiner Seitenhieb, jetzt nicht beabsichtigt, aber ich hatte es halt nicht. Ja, das Einzige, was beim Rückentraining da jetzt wegfällt, wären schwere Rudervarianten am Kabel, weil das Kabel sehr weit vorne ist und ich jedes Mal das Gewicht mit dem runden Rücken rausziehen müsste. Das ist aktuell kein Problem, aber es wäre langfristig ein Problem und ich habe jetzt nicht unendlich viele Bandscheiben, deswegen wird die Variante nicht genommen. Aber dafür kann ich dann da einarmiges Kabelrudern machen, was eigentlich immer Platz in meinem Programming findet, wegen der Lateralflexion. Ja, sonst habe ich noch eine andere Rudermaschine, die auch ein Polster hat, wo ich auch dieses haptische Feedback bekomme. Die habe ich gestern das erste Mal ausprobiert. Ich hatte die letzte Woche einarmig ausprobiert. Aber da geht der Griff so ein bisschen auseinander. Und ich hatte das eigentlich einarmig ins Programming gepackt mit Lateralflexion, um eben den Lat zu fokussieren. Und wenn mein Ellenbogen vom Körper wegwandert, ist das ein Problem. Und deswegen benutze ich die Übungen jetzt nicht einarmig, sondern halt mit beiden Armen. Und das hat sich auch gut angefühlt. Ja, ich glaube, für den Beinbeuger ändert sich gar nichts. Aber ich bin schon begeistert jetzt. Ich muss keine Kompromisse machen. Ich kann einen Fokus darauf legen, was meine Schwäche ist und habe da auch genau das, was ich möchte. Und ja, und das Quad-Training macht mir im Moment extrem viel Spaß. Und ich merke auch, dass ich mich immer richtig aufs Training freue jetzt, weil mir die Übungen halt extrem viel Spaß machen. Das hatte ich tatsächlich die letzten knapp 4,5 Jahre nie, weil ich immer in Gyms war, wo ich Kompromisse machen musste. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in so einem Gym ist und trainiert und man weiß, da draußen gibt es eine Chest-Supported T-Bar Row. Man weiß, die ist geil und man weiß, man hat sie nicht. Und das ist scheiße. Ja. Und das hatte ich halt bei voll vielen Dingen. Und das habe ich jetzt halt einfach nicht. Und deswegen habe ich so ein ganz anderes Gefühl gegenüber dem Training, wenn ich jetzt ins Training fahre. Wenn ich im Auto sitze und zum Training fahre, dann freue ich mich schon extrem zu trainieren.
Kann ich völlig nachempfinden.
Ja.
Das habe ich halt früher auch gehabt, vor ja, 3 oder 4 Jahren oder so. Vielleicht ist es auch schon länger her, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es zu dem Zeitpunkt FitX halt noch nicht in Deutschland. Ich glaube, es gab es noch nicht. Wahrscheinlich ist das schon 10 Jahre her oder so, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall macht in Hamburg zu dem Zeitpunkt das erste Studio auf, was halt Hammer-Strench-Maschinen hatte. Das gab es halt sonst wirklich nur eine Maschine in irgendeinem Vorort-Gym oder Stadtteil-Gym halt so. Und das war halt das Elb-Gym in Hamburg. Und ich war halt so geil da drauf, weil ich da so die ersten 2, 3 Male in den Staaten war und da halt wirklich alle Maschinen ausprobiert habe. Und damals Hammer Strength halt auch richtig geil fand. Mittlerweile finde ich nicht mehr so viel geil von denen, aber damals war es halt noch richtig geil für mich. Und habe mich halt da sofort angemeldet innerhalb der ersten 2 Wochen und bin dann halt jeden Tag ja in die Innenstadt gefahren. 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück mit dem Auto. Einfach nur, weil ich so Bock hatte auf das Studio, weil das einfach so gut ausgestattet war in Relation zu allem, was es sonst gab, halt McFit halt zu dem Stand. So. Und hab, glaube ich, auch noch jedes Mal, oder nicht jedes Mal, gab es auch keine Parkplätze, weil es in der Innenstadt war. Die hatten nicht mal einen eigenen Parkplatz, weil es halt direkt in der Innenstadt war, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und hab halt jeden Monat noch 50 Euro für Tickets bezahlt, weil ich halt immer kein Parkticket hatte oder halt sowas halt, ne? Oder über die Zeit überschritten war, weil ich, ja, das Ticket habe ich eh nie gelöst, weil ich eh immer über eine Stunde trainiert habe. Von daher weiß ich genau, was du meinst. Und ich habe, kenne das, ich habe damals ja sogar horrende Summen und horrende Zeit ins Training investiert halt. Ne? Wenn ich daran so zurückdenke, war das damals so Wahnsinn, was ich da investiert habe für einfach ein bisschen bessere Maschinen so. Das war damals was bei mir aber auch so ein bisschen kompensatorisch halt, ne? Weil ich halt dachte, so wenn ich die geilsten Maschinen habe, dann habe ich auch den geilsten Progress und so weiter. Was halt auch nicht unbedingt nicht der Fall sein muss, wenn andere Parameter davor halt nicht stimmen. Ganz, ganz klar.
Das Einzige, was mir tatsächlich nicht gefällt, ich glaube aber, dass das auch, ich weiß nicht, ob das noch eine Gewöhnung ist, aber beim Latzug, bei allen Latzugtürmen, die dort sind, ist das Polster scheiße. Das heißt, dass ich extreme Probleme habe, mich unter dieses Polster zu klemmen. Und es ist nun mal wichtig, wie das Setup in einer Übung ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann, ob das ein Nachteil wird, wenn ich dort mal wieder richtig Gewicht drauf packe, was aktuell nicht der Fall ist, wegen der Vergangenheit, weil da halt kein Gym war. Ja, da bin ich im Moment noch am Ausprobieren, wie ich mich da am besten reinsetzen kann. Das ist etwas, was im Moment noch so im Hinterkopf ist und was vielleicht interessant für dich ist, weil du da letztes Mal, glaube ich, neidisch drauf warst mit den Mac-Griffen. Ja. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich den engen Griff benutzt habe für Latzug, weil ich auch eine enge Latzug-Variante im Plan habe. Und das hat sich auch vorletzte Woche gut angefühlt. Das hat sich aber nur gut angefühlt, weil ich wenig Gewicht hatte und meine Griffkraft kein limitierender Faktor war. Jetzt ist aber schon Zeit vergangen und ich habe die absolute Intensität gesteigert und habe halt einfach gemerkt, dass das nicht so cool ist, weil der limitierende Faktor wurde die Griffkraft. Und dann bist du irgendwann in so einem Moment, wo du dich unfassbar darauf konzentrierst, dass deine Finger nicht vom Griff abgehen und du konzentrierst dich gar nicht mehr darauf, deinen Oberarm nach unten zu ziehen. Und das hat irgendwie den geilen Griff ausgehebelt. Deswegen wird der auch nicht mehr benutzt. Also der ist geil, aber ich kann da nicht über 1-2 Jahre progressiv dran trainieren. Also genau. Da ist meine Griffkraft zu scheiße für.
Hatte ich ja auch schon mal festgestellt. Also prinzipiell ist das geil für die Aktivierung. Genau, aber dadurch, dass du halt keine Zughilfen nutzen kannst, weil du sie halt nicht da rumschlingen kannst, kommt halt irgendwann der Punkt, oben als auch unten, so wie du das jetzt berichtest. Also ich hatte halt nur, mir kam als erstes im Kopf, dass in höheren Wiederholungsbereichen halt die Griffkraft dann zum Faktor wird. Ne? Also sag mal jetzt so 15 bis 30 Wiederholungen, wenn man sowas hat, bei einem Latzug zum Beispiel oder irgendwas, dass das dann halt unangenehm wird vom Greifen. Und jetzt, wie du es halt auch sagst, halt auch in den höheren Intensitäten, ist es natürlich das Gleiche, dass das auch problematisch ist. Es gibt wahrscheinlich so einen Sweet Spot. Ich denke mal so alles zwischen, weiß ich nicht, 8 bis 15 Wiederholungen geht wahrscheinlich sehr gut damit. Aber man
ja, das hatte ich, das ging auch nicht bei mir.
Ging auch nicht? Okay.
Ich hatte 10 bis 15.
Okay.
Ja. Cool, dass du es jetzt sagst.
Genau, deswegen, ich hatte schon wieder überlegt, die Griffe gibt es jetzt nämlich sogar noch von einem dritten Hersteller, aber wahrscheinlich ist das gleiche aus China, wieder vorrätig. Ich war kurz davor, sie mir zu bestellen, aber jetzt bin ich wieder, lohnt sich das nicht? Es bleibt offen, es bleibt die Frage. Die Zuhörer und Zuschauer können ja gerne mal ihre Erfahrungen mit MacRibs in die Kommentare schreiben oder sich bei uns melden. Damit wir dazu einem abschließenden Fazit kommen können, lohnt sich das auf Dauer oder lohnt sich das nicht? Weil wenn ich mal so mich versuche mal zu entsinnen, kenne ich ein wenig Leute, die sehr konstant immer mit diesen Griffen trainieren. Das ja. Fällt dann immer wann wieder raus, wahrscheinlich aus diesen Gründen so. Von daher, ja, gut. Wollen wir die Fragen in Angriff nehmen? Weil da sind viele diesmal dabei und auch sehr, sehr lange Fragen.
Soll ich mal starten?
Ja, leg mal los.
Einen Moment. Machen wir mal hier. Wie wichtig ist es, innerhalb eines Mesos permanent das Logbuch zu schlagen? Progressive Overload ist ja nur eine Folge von Overload. Um aber Overload zu gewährleisten, ist es ja nur nötig, größer als 5 RER und mit genug Volumen zu trainieren. Eine Erhöhung des Trainingsstresses wäre in der Theorie folglich erst nötig, wenn wir adaptiert sind und das ehemalige Training nicht mehr hart genug ist. Folglich müsste ja das Training mit statischer relativer Intensität und statischem Volumen für einen ganzen Mesozyklus fruchten. Der Repeated Bout-Effekt beschreibt ja nur, dass wir weniger Muskelschäden vom Training davon tragen. Da Muskelschäden ja aber nicht zwingend die Ursache von Hypertrophie, sondern nur ein Byproduct von mechanischer Spannung sind, stellt sich mir die Frage, inwieweit eine RER-Progression innerhalb eines Zyklus notwendig ist.
Finde ich eine sehr, sehr gute und interessante Frage. Also den Gedankengang, da hat sich ja jemand wirklich sehr, sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt hat, ne? Und wirklich überlegt so, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Gedanke, dass dieser Overload halt ein Resultat des Trainings davor ist, also wenn man von diesem Status ausgeht, ja, das ist ja auch etwas, was grundsätzlich so auch noch eine These ist, würde ich sagen. Ja, das ist ja nicht jetzt wirklich Fakt. Ne? Also gibt es ja keine Studien zu, und das wird so wahrscheinlich auch nie, kannst du das sowas halt auch nicht schwer rauskriegen, ob es halt wirklich so ist. Aber ich glaube, wir hatten schon öfter das Thema, und ich hatte auch schon viele Gäste, die das ähnlich sehen. Das Thema, was mir da zuerst in den Kopf kommt, ich verstehe den Gedankengang, warum ich aber trotzdem glaube, dass wir über den Mesozyklus den Reiz mit verschiedenen Faktoren erhöhen müssen, ist halt das Thema der Adaptionswiderstände. Ja? Also man muss sich halt immer wieder vor Augen rufen, dass wir einen Reiz setzen, wir uns davon erholen und dann adaptieren. Ja? Und mit der Zeit ist es halt so, dass je nachdem, wenn diese Reize kommen, wir immer mehr uns sozusagen Adaptionswiderstände sich aufbauen. Also das heißt, wir kriegen weniger an Adaption raus für das, was wir reinstecken. Dadurch, dass dieser Adaptionswiderstand kommt, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, den wir in allen körperlichen Prozessen haben. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir ja ohne Ende wachsen. Ja, das wäre
ja schön, ein abnehmender Grenznutzen.
Genau, das ist das richtige Wort dafür. Wenn das so wäre, wäre das wunderbar. Das wäre quasi der Himmel auf Erden. Aber dann würde Bodybuilding halt auch keinen Spaß mehr machen, weil man es dann einfach nur noch machen müsste. Und aber was ich damit sagen wollte, ist halt, diese Adaptionswiderstände, die bauen sich halt auf. Und das, was wir halt plus netto rausbekommen, wird von Woche zu Woche geringer, wenn wir nicht den Reiz erhöhen. Ja? Und da ist dann einfach nur die Frage, okay, über welchen Faktor möchte ich das halt tun? Möchte ich mehr Trainingsvolumen anhäufen? Möchte ich mehr ans Muskelversagen trainieren? Und da macht es dann für mich natürlich doch wieder Sinn, das System zu nutzen, dass man zum Beispiel mit 3 RERs zum Beispiel bei Compound Lifts dann in den Mesozyklus startet und darüber schon mal gewährleistet, näher ans Muskelversagen zu gehen und dadurch den Reiz erhöht über den Zeit, um auszugleichen, dass die Adaptionswiderstände halt stattfinden und wir dann das damit kontern können. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
Ja, vielleicht noch auch aus Fatigue-Management-Gründen, dass wir mit 3 RER starten. Wenn wir mit 1 RER starten in den Mesozyklus, dann werden wir erstmal einen so großen Muskelkater haben, dass wir Probleme haben mit der Frequenz, die wir vielleicht haben, und auch, dass wir zu früh zu viel Fatigue aufbauen. Und was er noch eingangs geschrieben hatte, das Logbuch zu schlagen, das impliziert ja, dass wir die Zahlen, die auf dem Papier sind, schlagen wollen. Und das sehe ich problematisch. Stichwort Fitness-Fatigue-Modell. Wenn jemand, nehmen wir an, wir betrachten 3 Mesozyklen und auf dem Papier stagniert er, aber das muss ja nicht sein, weil die Fatigue, die Fitness, jetzt fehlt mir das Wort, maskiert. Genau. Und wenn du dich dann dogmatisch auf das Logbuch fokussierst, dann ist das ein Problem. Also nein, du musst es auf dem Papier nicht schlagen. Du musst dir dann über die Prozesse bewusst sein und dann wirst du ganz schnell Vertrauen in den Prozess haben. Erst recht, wenn du, wie du das gerade gesagt hast, die verschiedenen Parameter beobachtest, die du manipulierst und weißt, wann du Progression erzielst.
Mhm. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde die Frage sehr, sehr gut. Es wäre schön, wenn es so wäre, wenn das dieser Gedankengang so aufgehen würde, aber das tut er leider nicht. Das wäre halt auch gefährlich für uns, weil wir dann einfach zu schnell uns anpassen würden oder uns ständig anpassen würden in eine Richtung halt. Ne? Und er schrieb ja auch, dass die Muskelschäden, ja, also der Repeated Bout Effect, dass die Muskelschäden ja nicht zwingend die Ursache für Hypertrophie sind. Und das ist halt auch ein wichtiges, immer das nochmal zu erwähnen, dass das nicht das ist, was wir primär heranziehen sollten, um zu schauen, ob wir gut trainieren, produktiv trainieren, effektiv trainieren und Adaptionen damit nehmen.
Aber man kann ja natürlich trotzdem, weil ich das, glaube ich, schon häufig in dem Podcast gesagt habe, dass das ein Anspruch von mir ist, dass man besser ist als im vorherigen Mesozyklus. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft erwähnt, dass das so, ja, mein, das ist jetzt so ein Fitness-Hipster-Begriff, mein Mindset ist. damit meine ich jetzt aber nicht, dass ich immer dogmatisch auf die Zahlen schaue, sondern dass ich mir bewusst über den Prozess bin, weiß, welche Variablen ich manipuliere und auch weiß oder ungefähr weiß, dass es vorangeht. Und ich auch dann sagen kann, gut, dieser Mesozyklus, der hat den vorherigen geschlagen. Ich bin besser geworden. Und das kann man absolut an den Tag legen. Aber dabei sollte man sich bewusst sein, dass man eben nicht nur dogmatisch auf die Zahlen schauen sollte.
Absolut. Nächste Frage. High-Hypertrophierer. Beste Ansprache. Ist es sinnvoll, in jeder Übung am Umkehrpunkt ein Deadstop bzw. eine Sekunde Pause zu machen? Wenn nicht, welche wären das und aus welchem Grund? Natürlich mit dem höchsten Ziel Nettohypertrophie. Grüße und gut Muskel. Ich könnte mir schon vorstellen, wer das war. Schöne Grüße an Clemens. ich würde, oder willst du zuerst?
Ja, wir hatten darüber vorhin geredet und auch schon in der Vergangenheit, weil ich das ja auch schon bei mir implementiert habe. Einerseits, du hast das vorhin schön gesagt, ein Clean-up zu machen. Das heißt, wenn ich eine Übung über einen sehr langen Zeitraum gepusht habe, dort starke Progression erzielt habe, kann es sein, dass sich da technische Fehler einschleichen. Und da kann es dann sinnig sein, eine Pause einzubauen, wie das zum Beispiel bei mir bei der Bench war. Es könnte auch eine Option sein bei jemandem, der einen High-Bar-Squat macht und dort auch eine starke Progression erzielt hat. Und eventuell auch immer auf das Papier geschaut hat, dogmatisch, um da vielleicht eine Verbindung zu knüpfen. Und unten, eine Art gebounced hat. Und dann kann es auch sinnig sein, ein Post-Squat zu machen. Für ein Cleanup eignet sich das sehr, sehr gut. Aber auch aus verletzungspräventiven Gründen. Wenn du zum Beispiel bei der Bench immer wieder bounced, wirst du immer in diesem Bereich jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Du wirst deiner Schulter keinen Gefallen tun. Mhm. Und da kann es auch sinnig sein, eben das zu tun. Wie siehst du das?
Also ich habe ja wieder, ich überlege halt so, die Frage, glaube ich, dahinter ist einfach die, dass wenn wir diese Pausen implementieren, ja, dann stellen wir ja sicher, dass wir im größten Teil beider Bewegungsmuster, exzentrisch, konzentrisch, die maximale Kontrolle anstreben über die Übung, was definitiv auch der Anspruch sein sollte. Man sollte, egal welche Übung es ist, ich sage wirklich jetzt erstmal egal und relativiere das gleich so, dass man es versteht, zu jedem Zeitpunkt das Gewicht kontrollieren und Herr der Lage sein, ganz, ganz klar. Und mit dieser Pause ist das quasi eine Standardisierung, mit der man das sicherstellt. Ja? Und ich glaube, der Fragensteller hat jetzt überlegt, okay, dann müsste es ja eigentlich sinnig sein, das bei jeder Übung zu implementieren, weil dann habe ich das komplett standardisiert und stelle somit sicher, dass ich den idealen Reiz für Hypertrophie setze. Und jetzt kommt halt das große in der Theorie stimmt das. Jetzt müssen wir aber natürlich in der Praxis schauen, Je nachdem, welche Übung das ist. Wir haben halt wieder verschiedene Widerstandskurven und verschiedene Kraftkurven. Ja? Und wenn ich das nicht in gewisser Weise in meine Übungsausführung mit integriere, diesen Gedankengang bei der entsprechenden Übung, dann werde ich auf kurz oder lang, wenn ich immer eine Pause mache, keine Progression mehr erzielen können. Das wird einfach nicht klappen. Also viele Zuhörer werden jetzt sagen, ja, ich habe es auch probiert. Ich habe versucht, wirklich alles perfekt zu machen, die perfekte Form zu haben. Das sollte der Anspruch sein. Man muss aber immer schauen, okay, welche Übung ist das und wo ist jetzt ein wenig Momentum und ein wenig sich angleichen an die Widerstandskurve mit der Kraftkurve ein sinniger Schritt, um einfach das Überladen des Muskels in verschiedenen Vektoren der Bewegung größer werden zu lassen. Ja? Beste Beispiel, was wir immer heranziehen, Seitheben, wo das durchaus sinnig ist. Ja, auch jetzt nicht riesig Schwung reinbringen, aber man kann deutlich natürlich den Muskel stärker überladen, wenn man am oberen Punkt halt dort noch reinkommt mit einem höheren Gewicht. Das wäre jetzt zum Beispiel dafür. Und das Seitheben ist jetzt aber auch so die Übung, wo ich sagen würde, okay, das geht bis zu einem gewissen Grad. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, wo sich das Ganze dann nicht mehr ausgeht, wo man es zu weit getrieben hat und dann diese Variante dann mit einem Stopp ins Programming reinnimmt und das Ganze wieder auf einen sauberen Stand bringt und von dort aus langsam wieder die Form dann vielleicht ein bisschen schleichen lassen kann. Ja, also ich verstehe wieder den Gedanken. Wäre ideal, wenn es so klappen würde, aber wir werden es nicht schaffen, weil wir einfach Widerstands- und Kraftkurven ein bisschen manipulieren müssen ab und zu, je auch nach Biomechanik, damit wir halt eine Progression so gewährleisten können, dass sie halt auch messbar wird oder ja, machbar wird. Das wären so meine Gedanken dazu. Man sollte strategisch nutzen, würde ich sagen.
Ja.
So, dann, hi Arne, hi Nils, mich würde interessieren, wie und ob man die Systemic Fatigue gegen Ende des Mesos reduzieren kann, sollte da wahrscheinlich
kann. Kommen,
da ich generell immer zuerst systemisch Overreaching erreiche, bevor lokales Overreaching eintritt. Liebe Grüße.
Ja, dann würde ich erst einmal mir darüber Gedanken machen, ob die Faktoren, die für Regeneration zuständig sind, ob du da überall einen Haken dran machen kannst, bevor du jetzt dir den Kopf darüber zerbrichst, was du an deinem Training änderst. Schläfst du genug? Bist du im Kalorienüberschuss? Hast du irgendeinen externen Stressor, der dich in den Wahnsinn treibt? Darüber würde ich mir erstmal Gedanken machen. Dann würde ich, wenn wir uns dein Programming anschauen, welche Übungen einen hohen Grad an systemischer Ermüdung erzeugen und dort evaluieren, ob du da gewisse Variablen ändern kannst. Das, was ich zum Beispiel eingangs gesagt hatte, dass ich früher die T-Bar Row nur sehr konservativ bei mir eingestreut habe, weil auch diese Übung systematisch Ermüdung erzeugt und ich damals schon eine hohe Anzahl an Übungen hatte, die Axiallast haben. Wenn du an einem Zeitpunkt bist, wo du vielleicht allgemein in einem Setting bist, wo du einen Restart machst, und das sind wir ja alle, und du mit weniger Volumen einsteigst, dann versuch doch am untersten Ende einzusteigen, auch was Übungsauswahl angeht, mit Axiallast, und dass du dich dann langsam hocharbeitest. Und irgendwann wirst du den Punkt finden, wo das Ganze kippt. Und dann weißt du das für die Zukunft. Ich denke, dass aktuell ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür ist. Ohne dich jetzt kritisieren zu wollen, ich denke, es ist nicht gut, wenn du das gegen Ende reduzieren willst, weil du hast den Fehler, der dazu geführt hat, schon vorher gemacht. Das heißt, setz ganz am Anfang an, wo dieser Fehler eintritt. Und der sorgt ja für viele Faktoren, die dann deine Ermüdung erhöhen. Und da hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Einfluss. Also schau am Anfang deines Mesozyklus, welche Übungen dafür sorgen, und dann änder das. Oder, wie ich es anfangs gesagt habe, schau auf externe Faktoren. Wenn du einen Bürojob hast und einen Arbeitskollegen hast, den du mittags immer siehst und der dich maximal abfuckt, vielleicht ist das Problem. Das war jetzt ein extremes Beispiel für externe Faktoren, die viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben. Und ja, so würde ich das Ganze angehen.
Ich würde sagen, das war sehr comprehensive, wie man im Englischen sagt. Also on point, ziemlich genau das. Alle Faktoren, die man vorher sich betrachten oder anschauen sollte, was ich da vielleicht noch hinzufügen würde, falls der Fragensteller, es ist ja auch immer so eine Frage, in welchem Ausmaß ist das? Es ist die systemische Ermüdung, der so ein limitierender Faktor gefühlt am Ende eines Mesozyklus. Also dieses Szenario, dass man sein Programming so gestaltet und sein Trainingsvolumen und seine Ermüdung so steuern kann, dass man zum Ende eines Mesozyklus wirklich jeden Muskel ins Overreaching treibt, gefühlt. Das ist ein Szenario, was aus meiner Sicht, wenn man ehrlich ist, nie eintreten kann und nie eintreten wird. Wenn das mal eintritt, dann wäre das aus meiner Sicht auch natürlich ein Resultat eines sehr guten Programmings und auch aus den Daten, die man über Wochen, Monate und Jahre gesammelt hat. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht faktisch nicht möglich, wirklich jeden Muskel ideal zu overreachen oder an sein maximal regenerierbares Volumen zu bringen. Und deswegen glaube ich auch, dass Akzente da immer wichtig sind. Also es kann einfach sein, dass man das nie schafft, aber nur zum kleinen Grad. Und das ist dann auch nichts, was groß weiter schädlich wäre. Ne?
Dann die nächste Frage. Was hältst du von der Idee, die Parameter Intensität und Volumen, ähnlich wie bei den Wiederholungsbereichen, verschiedene Akzente pro Meso in Klammern, zu periodisieren?
Das wäre jetzt eigentlich der Punkt für die Nils-Ansprache, dass diese Diskussion eigentlich keine ist, weil das eine mit dem anderen unweigerlich zusammenhängt. Aber ich verstehe die Frage, weil ja noch die Relativierung gemacht wurde oder der Zusatz kam, ähnlich wie bei den Wiederholungsbereichen. Ich glaube, das habe ich mal erwähnt oder vielleicht haben wir das auch mal eine Frage gehabt, wo ich gesagt habe, okay, man kann halt zeitweise verschiedene Wiederholungsbereiche eher akzentuieren, ne? Ein Mesozyklus eher die höheren Intensitäten und irgendwann dann halt eher die niedrigeren Intensitäten. Und das jetzt anzuwenden, diesen Gedankengang oder diese Akzente und diese Art der Periodisierung auf Intensität und Volumen zu anzuwenden, denke ich, das ist etwas, was automatisch in gewisser Weise passiert, wenn jemand konsequent, kontinuierlich Hypertrophietraining mit seinen grundsätzlichen Mechanismen, von denen wir wissen, ausführt. Denn wir können wahrscheinlich auf Dauer nicht nur über die Intensität kommen, ja, wir können auf Dauer auch nicht nur über das Trainingsvolumen erfolgreich sein, sondern das ist sowieso immer wie nennt man das, nicht ein Ping-Pong-Spiel, mir fällt das Wort nicht dazu ein, sondern es ist immer ein kleines sich hin und her schießen und eine Welle, die so ein bisschen aus meiner Sicht immer hin und zurück schwingt, wo der Trainierende gerade herkommt, eher aus der Intensität oder eher aus dem Volumen, und wird dann unweigerlich über auch wieder Adaptionswiderstände vom Körper oder auch psychologisch immer ein bisschen mehr dann wieder in die andere Richtung tendieren. Deswegen glaube ich, dass dieses Periodisieren in gewisser Weise automatisch ein bisschen stattfindet. Es bewusst zu tun, finde ich eigentlich einen interessanten Gedankengang. Wobei ich dann auch wieder die Schwierigkeit darin sehen würde, das Ganze messbar zu machen oder auch so zu standardisieren, dass man genügend Anhaltspunkte hat, um zu sehen, ob es langfristig für einen funktioniert. Ja, schwer.
Hast du Gedanken dazu? Ich finde die Frage sehr schwer oder beziehungsweise ich finde es schwer, da eine absolute Antwort drauf zu finden, aber dass das automatisch passiert, das sehe ich auch so und das geht auch einher mit der Übungsauswahl und dann mit individuellen Faktoren, weil die Übungsauswahl die Rep-Range bestimmt, meiner Meinung nach. Und wenn wir zum Beispiel einen Athleten haben, der sehr gut ist in einem High-Bar-Squat, dann wird er zwangsläufig mit hohen absoluten Intensitäten trainieren. Er wird dort keine Rep-Ranges von 50 bis 30 anstreben. Und wenn er in dieser Übung die Übung gefunden hat, die seinen Quad maximal hypertrophieren lässt, dann wird er automatisch mit höheren absoluten Intensitäten trainieren. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, der genau diese Übung in der Smith Machine gefunden hat und auch sehr, sehr gute Fortschritte erzielt, wenn er in höheren Wiederholungsbereichen trainiert. Und so hast du eben dieses Automatische. Und dann gibt es sicherlich auch Individuen, die davon profitieren, das Ganze bewusst zu tun. Es gibt aber sicherlich auch Individuen, die du damit komplett aus dem Leben schießt und vor allen Dingen auch, was die passiven Strukturen angeht. Denn wenn du dann jemanden hast, der nicht für den Hyper-Squat gemacht ist, aber man glaubt, man müsste jetzt mit hohen absoluten Intensitäten trainieren und man dann dogmatisch glaubt, man muss eine Kniebeuge machen, dann wird das die Hüfte nicht lange mitmachen. Also ich denke, dass das einerseits extrem davon abhängig ist, mit was für Individuen du arbeitest und es sich aber auch irgendwo automatisch reguliert. Und da wir nicht an Wiederholungsbereiche gebunden sind und auch nicht an bestimmte absolute Intensitäten, glaube ich nicht, dass das essentiell ist, wenn es um maximale Hypertrophie geht. Es ist ein ganz anderes Thema, wenn wir uns zum Beispiel das Powerlifting anschauen.
Mhm. Ja, autoregulativ kann man das Ganze dann quasi zusammenfassen, würde ich sagen. Aber ich finde es halt immer wieder bemerkenswert, dass diese zwei Parameter halt immer wieder so stark in den Vordergrund rücken halt. Ne? Und immer wieder so viele Menschen sich so damit auseinandersetzen. Es sind ja auch die wichtigsten Parameter, aber ich finde es halt interessant. Ich finde es halt immer wieder bemerkenswert. Nächste Frage. Eure Meinung zu Trainingsboostern zum Ende eines Mesozyklus?
Ja, ich muss sagen, dass ich nie einen Booster benutze. Das hat aber auch den Grund, weil ich der Meinung bin, dass ja die Marge an dem Produkt ist so hoch, da kann ich auch, also stell dir den selber zusammen, kauf dir keinen Booster. So. Und was ich problematisch finde, ist, dass wir dann keine Vergleichbarkeit haben. Weil dann müsstest du ja in jedem, nehmen wir mal an, du hast 4 Wochen Akkumulation und 1 Woche Deload. Und du hast dann 8 Mesozyklen, die du beobachtest. Dann müsstest du ja in jedem dieser 8 Mesozyklen, in jeder 4. Woche von diesem Mesozyklus, diesen Booster nehmen, weil die sonst nicht vergleichbar sind. Und es kann aber auch sein, dass du mit dem Booster und der erhöhten Ermüdung zu diesem Zeitpunkt Ermüdung maskierst und du dann gar keinen wirklichen Progress erzielst. Das ist das Gleiche wie der Progress auf dem Papier, der vielleicht gar keiner ist. Und ja, deswegen war die Frage nur auf die letzte Woche zum Ende eines Mesozyklus. Ich würde das dann eher kritisch sehen. Gerade wenn wir uns anschauen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon Ermüdung akkumuliert haben und dass wir ja gerne Vergleichbarkeit haben. Der einzige Zeitpunkt, wo ich einen Booster benutze, ist, wenn ich morgens trainiere. Da kann es mal sein, wenn ich einen hier habe, was auch sehr selten der Fall ist. Ja, das dazu.
Bin ich absolut auf deiner Seite. Das Problem besteht ganz klar darin, dass du deine Kapazitäten künstlich ausstaffierst nach oben hin und das eigentlich nicht deine Kapazitäten sind, sondern dass du sie extern dazu holst. Und wenn du dauerhaft davon profitieren willst, dann musst du es halt immer machen, damit es halt zu einem Kapazitätsstandard wird. Und dann entsteht wieder eine Abhängigkeit. Also du musst es immer nehmen zu dem Zeitpunkt, um, wie du schon gesagt hast, auch überhaupt eine Vergleichbarkeit darzustellen. Und Abhängigkeiten und externe Faktoren, das ist etwas, was ich über längere Zeit immer zu einem kontraproduktiven Faktor hin entwickelt. Und je länger das stattfindet, immer mehr negativ, eine Negativspirale einnimmt. Und es gibt halt genügend auch genügend Argumente, wo ich sage, okay, wie du schon gesagt hast, Preis, Nutzen, es spricht aus meiner Sicht nicht viel dafür. Und ich, um einfach meine Betrachtungsweise oder Nutzen daraus, Trainingsbooster habe ich so gut wie noch nie länger als einmal benutzt halt. Weil irgendjemand mal vor 7, 8 Jahren, da war das halt, weiß ich nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, so in der Fitnessszene, Trainingsbooster, ich weiß es nicht. Aber damals hat man halt mal einen ausprobiert, wenn jemand einen dabei hatte. Und in 9 von 10 Fällen war es für mich halt genau das. Ich war halt damals schon eher so der analytische Mensch und wollte mein Training halt irgendwie transparent machen und für mich verständlich machen, auch für mich messbar machen. Und es hat mich immer gestört an dem Training. Es hat mir nie Spaß gemacht, diesen Fokus zu haben oder diesen, was auch so Trainingsbooster halt, je nachdem, was da halt so drin steckt, bringen kann. Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das muss man sich dann
dauerhaft reinpfeifen. Von Daniel: Wie viele und welche Übungen für maximale, komplette Quad-Entwicklung?
Das ist eine gute Frage, Daniel. Wie viele ist, glaube ich, erstmal vielleicht nicht das Wichtigste, was man sich in der Richtung fragen sollte, sondern man sollte sich fragen, was hat der Quadrizeps für Funktion? Ja, welche Funktion bedient dieser im Körper und welche Gelenke muss ich dort in welche Richtung bewegen? Und das würde ich mir als allererstes einmal vor Augen rufen. Falls ich es nicht zu 100% weiß, würde ich es mir wirklich mich mal damit beschäftigen und würde halt schauen, dass ich wirklich alle Funktionen möglichst über eine Trainingswoche, ja, vielleicht erstmal über eine Trainingswoche abdecke. Und dann natürlich in Betracht ziehe, dann kommt natürlich doch wieder die Frage nach wie viel Übung, nach dem Reiz zu Ermüdungsratio würde ich dann natürlich auch in Betracht ziehen müssen, welche Übung ich nutze und ob sich das dann über die Woche ausgeht von dem, was ich halt an Reiz in Relation zur Ermüdung anhäufen würde oder wie sich diese Ratio ausgeht. Genau. Ja, du kannst ja mal einen Überblick geben. Es gibt ja natürlich einmal die Knieflexion. Ja, Nils, hau mal raus, was du dazu sagen würdest. Das ist so.
Ja, erstmal kann ich dem nur zustimmen. Und auf die Frage, wie viele Übungen brauche ich? Ich bin der Meinung, dass der Quadrizeps ein Muskel ist, wo du gar nicht so viele Übungen brauchst. Wenn wir uns zum Beispiel den Rücken anschauen und sehen, wo überall die Fasern her verlaufen, dann wirst du dort eine höhere Anzahl an Übungen brauchen, um eben diese Muskeln zum Hypertrophieren zu bringen. Oder wenn wir uns mal einen Athleten anschauen, der auf der Bühne ist und wir uns seine Delts anschauen, wo die Fasern überall her verlaufen. Dort werden wir eine höhere Anzahl an Übungen brauchen, um eben diese Fasern zu stimulieren. Beim Quadrizeps verlaufen die Fasern in eine Richtung und das war's. Deswegen denke ich, dass du zum Beispiel mit einer Leg Press und einer Leg Extension schon gut bedient wärst und damit deine Quads maximal hypertrophieren lassen könntest. Dann spielt das, was du gesagt hast, natürlich mit rein mit der Stimulus to Fatigue Ratio. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Leg Press, Leg Extension, dann wirst du schauen müssen, wie viel Fatigue die Leg Press anhäuft und eventuell etwas Volumen davon wegnehmen und auf die Leg Extension übertragen müssen. Und wenn du eine niedrige Anzahl an Übungen dort hast, dann werden diese Übungen natürlich viel Volumen beinhalten und über die Zeit auch Fatigue für deine passiven Strukturen anhäufen, weswegen du dann nach einer längeren Zeit auch überlegen solltest, dass du dort rotierst. Das wäre so mein Gedankengang. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, das sieht man ja häufiger, wenn Leute im Gym trainieren, dass sie irgendwie 6 Quad-Übungen machen. Und ich denke, dass das nicht nötig ist, so viele Quad-Übungen zu machen. Da reicht eine geringe Anzahl und dann würde ich mich nicht darauf konzentrieren, eine hohe Anzahl an Quad-Übungen zu machen, sondern zu lernen, mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren. Denn ich glaube, das ist bei vielen Leuten der eigentliche Schwachpunkt, wenn es um das Quad-Training geht. Es gibt ja auch viele Leute, die sich darüber lustig machen, wenn man nur eine Beinpresse und eine Leg-Extension für die Quads macht. Weil viele Leute über diese Übungen keine guten Quads aufbauen. Aber warum ist das so? Weil die Übung schlecht ist? Nein, weil sie mit einer niedrigen relativen Intensität trainieren. Wenn Leute an der Beinpresse trainieren, dann können sie meistens noch 20 Wiederholungen machen. Das heißt, da eher den Fokus darauf legen, mal zu lernen, wirklich mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren, statt zu glauben, ich muss den Quadrizeps aus allen verschiedenen Winkeln trainieren, obwohl der Winkel immer gleich ist, und sie dann 6 Übungen machen.
Sehe ich auch so. Und nicht nur die zu lernen, mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren, sondern vor allen Dingen mit einer hohen Aktivierung zu trainieren. Das ist, glaube ich, auch das, warum auch viele so viele verschiedene Quad-Übungen machen, weil sie sich noch nicht zu 100% mit der Aktivierung befasst haben oder dort noch nicht einen Grad der Bewegungskompetenz und der Aktivierung erreicht haben, als dass sie mit einer Beinpresse schon so viel Reiz setzen können, dass sie danach merken, okay, jetzt mache ich genau, vielleicht noch die Leg Extension und dann ist das auch durch. Dann merke ich schon, der Reiz, der reicht halt aus. Nein, das ist es halt noch nicht, sondern ja, jede Wiederholung sollte maximal von der Aktivierung sein. Dann wird es irgendwann auch gar nicht mehr möglich sein, so viele Übungen zu machen und ja, dann ist es auch nicht mehr vonnöten und nicht mehr Sinn, nicht mehr, auch nicht mehr der Faktor, dass man dann auch so viel Zeit und so viel Volumen investieren muss. Ne? Das ist dann wieder, kommt immer auf die gleiche Frage zurück. So, eine haben wir noch. Lennart VW fragt, welche Frequenz empfiehlt ihr ungefähr bei den unterschiedlichen Muskeln?
Soll ich?
Ja.
Wie sagst du das immer, dass du etwas mehr in der Frage siehst und zwischen den Zeilen liest, ne?
Ja, so sagst du das immer. Ich versuche mir quasi immer, den Menschen vorzustellen, also wahrscheinlich selbst bildlich versuche ich es mir vorzustellen und rauszukriegen, was ist die Intention hinter der Intention der Frage.
Ja, ich glaube nämlich, dass Lennart keine allgemeine Antwort wissen will, weil er Individuen coacht. Ich glaube, er will eine Antwort für sich selber haben. Deswegen würde ich, wenn du das für dich herausfinden willst, würde ich erstmal bei allen Muskelgruppen mit einer niedrigeren Frequenz anfangen. Aber auch eine Frequenz, die gewährleistet, dass du maximal hypertrophieren kannst. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass das eine Frequenz von 2 ist. Und ich glaube auch, wenn du konservativ mit dem Volumen einsteigst, dann wirst du dich nicht aus dem Leben schießen, wenn du jeden Muskel 2-mal die Woche trainierst. Und dann kannst du über die Mesozyklen hinweg die Frequenz bei einzelnen Muskelgruppen steigern und schauen, was das für einen Impact auf die anderen Muskelgruppen hat, gerade was das Fatigue-Management angeht. Und so wirst du dann vielleicht herausfinden, dass du deine Side-Delts 4-mal die Woche trainieren kannst, weil sie relativ schnell regenerieren und keine hohe systematische Ermüdung anhäufen. Aber dass du deine Quads vielleicht nur 2-mal die Woche trainieren kannst, weil du dort schon einen hohen Grad an Fortschritt in der Vergangenheit erzielt hast, hohe absolute Intensitäten bewegst und dementsprechend viel Ermüdung anhäufst. Und so wirst du das für die verschiedenen Muskelgruppen herausfinden und bei dir ja, eine ideale Frequenz herausfinden.
Mic drop. Wie immer. Alright, cool. Exakt eine Stunde. On point.
Perfekt.
Sehr, sehr gute Fragen. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Frageneinsender. Ich freue mich halt immer, wenn man da auch so ein bisschen rauslesen kann, dass da jemand oder alle Zuhörer halt enorm nach Progression streben halt und diesem Sport vorankommen wollen halt. Ne? Und dann kommen halt so Fragen auf und dann verbeißt man sich und dann das, ich finde es halt geil, weil ich selbst mal da war oder immer noch teilweise bin. Ja, in dem Sinne, Freunde, teilt den Podcast wie immer, Hashtag Monoram Hammer Curl in die Story posten oder vielleicht auch nur Eis macht Fleisch. Ich glaube, der Hashtag kam besser an, ne? Nur Eis macht Fleisch. Da können sich mehr mit identifizieren als mit dem Hammer Curls.
Ja? Ja. Sucht es euch aus.
Sucht es euch aus. Und dann versuchen wir zeitnah natürlich das Maximalziel dieses Podcasts zu realisieren, nämlich ein Ben & Jerry's Sponsoring heranzuziehen.
Das wäre brutal.
Das, ja, wie gesagt, ne, der Grenznutzen und dann Ben & Jerry's Sponsoring. Dann geht das bei uns richtig voran. Absoluter Wahnsinn. Gut, Nils, hast du noch abschließende Worte?
Boah. Nur Schwung macht Fortschritt. Ja, nur okay. Schwung macht Fortschritt.
Ich hatte einfach, als du gesagt hast, nur Schwung macht, kam mir sofort im Kopf, ist jetzt irgendwie cool, nur Schwung macht dumm. Ich weiß nicht warum. Ja, bevor der Podcast jetzt noch völlig aus den Fugen gerät, bedanken wir uns für euer Zuhören, Zuschauen und hören uns dann in der nächsten Episode. Bis denne.